Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt. Wir freuen uns darauf, mit euch uns gemeinsam auf die drei Texte des kommenden Sonntags, des 17. Sonntags im Jahreskreis, vorzubereiten. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Hallo auch von mir, ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. An diesem Sonntag werden wir in zwei der drei Texten wirklich eine sehr schöne Linie finden. In der geht es um das Bitten und darum, wie das Bitten etwas über unser eigenes Gottesverhältnis aussagt, über den Weg, den wir schon mit Gott gegangen sind, der uns überhaupt erst ermutigt, eine Bitte äußern zu können. Und wir werden im dritten Text dieses Sonntags, es ist der Kolosserbrief, etwas über auch diese Verhältnisbestimmung zwischen uns und Gott lernen.
Was mich an diesem Sonntag besonders freut, dass wir im AT sozusagen im Text voranschreiten. Letzte Woche waren wir bei den Eichen von Mamre und der Begegnung der drei Männer und Abraham. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter des Weges mit Abraham und Gott.
Und Weg ist ja vielleicht schon das richtige Stichwort, wenn ich da so direkt reinspringen darf. Denn wir sind hier eigentlich gar nicht in der Weggeschichte, aber die ganze Voraussetzung dafür, dass die Geschichte hier, wir werden über Sodom und Gomorra sprechen müssen, aber dass dieses Reden über Sodom und Gomorra so abläuft zwischen Gott und Abraham, wie es abläuft, wie wir es uns gleich erkunden werden, das geht eigentlich nur, weil eben diese beiden schon so viel Weg im wahrsten Sinne des Wortes miteinander zurückgelegt haben.
Oder um ein anderes Bild zu bemühen. Beide haben eine Geschichte und können deshalb so miteinander reden, wie sie miteinander reden. Das wird schon deutlich in den Versen vor dem Text, den wir am Sonntag hören. Denn da blicken wir kurz ins Innerste Gottes und Gott sagt, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen überspitzt, ich muss Abraham sagen, was ich vorhabe. Ich muss ihm sagen, dass ich Sodom und Gomorra vernichten werde. Und genau darum geht es jetzt. Wir haben Abraham, der nun für Sodom und Gomorra eintritt, im Angesicht dessen, dass Gott entschieden hat, diese verruchte Stadt, das ist schon ein Thema, das vorher schon aufgekommen ist, schon Genesis 13 ist schon deutlich, Sodom und Gomorra, das ist ein Ort der Sünde, dieser Ort soll nun vernichtet werden. Das ist der Ausgangspunkt.
Ich finde, das wird irgendwie auch sehr drastisch dargestellt in Vers 20 bis 22, das sind ja so die einleitenden Verse vielleicht zu dieser Dialogszene, da heißt es dann unter anderem, also Gott will sich das Ganze anschauen in Sodom und Gomorra und will wissen, ob all das Klagen über diesen Ort und ob all das Beschwerden, all die Beschwerden über die Sündhaftigkeit dort, ob das zutrifft. Und es heißt dann, ich will es wissen. Also Gott will der Sache auf den Grund gehen. Er will sich den Ort selbst anschauen und gucken, was ist dran an dem, was zu mir klingt. Und damit sind wir eigentlich auch schon ja bei einer Form des Gebets oder des Klagegeschreis, von dem hier die Rede ist, das ja auch nichts anderes ist als ein Hilferuf, ein Bittruf zu Gott über das, was dort in dieser Stadt vor sich geht.
Dieser kleine Satz, ich will es wissen von Gott, verdeutlicht auch, wie dramatisch die Sünde in Sodom und Gomorra sein muss. Nach dem Motto, man könnte auch wieder paraphrasieren, ich glaube, ich muss mit meinen eigenen Augen sehen, was da Schlimmes anscheinend passiert. Und dann entwickelt sich dieses Gespräch, wo man jetzt sagen könnte, warte mal, handelt da Abraham mit Gott? Handelt er ihn runter? Weil wir gehen ja immer die Zahlen da entlang, bis es zu dem Punkt kommt, wo Abraham dann sagt, guck mal, wenn du 10 Gerechte da findest, solltest du die anderen nicht alle verschonen, um Willen dieser 10 Gerechten?
Quasi im Angesicht von Sodom und Gomorra tritt Abraham dazu, tritt näher, so heißt es in Vers 23, und sagt dann zu Gott, willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen hinwegraffen? Also im Prinzip ist da die Frage, willst du einfach pauschal über diese Stadt urteilen oder schaust du nicht vielleicht doch genauer hin? Und damit ist ja schon, ist ja nicht eine ganz offene Frage, die der Abraham da stellt, sondern er denkt sich ja, ich kenne doch diesen Gott. Der ist doch eigentlich nicht pauschal in seinem Urteilen. Der guckt doch eigentlich genauer hin. Und dann fängt das Handeln an, von dem du schon berichtet hast.
Was kein Handeln ist. Abraham guckt hier von seinem Verständnis, was die Gerechtigkeit Gottes ist, auf diese Situation. Und dann wirbt er sozusagen, aber wenn ich da doch ein paar Gerechte sind, Gott, bist du dann nicht so barmherzig und auch gerecht, dass die anderen durch diese Gerechten gerettet werden? Und Gott sagt immer wieder, ja, wenn es da 50 gibt, wenn es da 30 gibt, wenn es da 10 gibt, dann verschone ich die anderen. Und in diesem ganzen Gespräch zwischen den beiden, was ja kein Handeln ist, weil Gott die ganze Zeit sagt, ja, 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 natürlich, wenn ich da Gerechte finde, wenn ich 10 Gerechte finde, ja, dann verschone ich diese Stadt. In diesem Gespräch taucht ein unglaublich klasse Satz auf, an dem wir unser ganzes Thema dieser Folge mit aufgehängt haben. In Vers 25 heißt es, oder anders formuliert, in 25 sagt Abraham sehr, sehr direkt zu Gott, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben?
Ich finde den Satz auch super, weil darin zum Ausdruck kommt, dass Abraham genau verstanden hat, wer Gott ist und wie Gott ist. Also er spricht ja Gott zu, der Richter über die ganze Erde zu sein. Und das geht nur, wenn er auch der Schöpfer ist, derjenige ist, der alles ins Sein gerufen hat, derjenige, der über alles Macht hat. Alles, was ist, gehört zu Gott. Er ist der Richter der ganzen Erde. Das erkennt Abraham an. Da zweifelt er auch nicht dran. Aber er sagt, wenn du doch der ganzen Erde Richter bist, dann ist doch das Recht üben dein Ding. Ja, das weiß ich auch von dir. Und Recht üben heißt, ich kann zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Das heißt, Abraham hat nicht nur die Macht Gottes verstanden, sondern auch, dass diese Macht auch sein Wesen irgendwie kennzeichnet und bindet, nämlich gerecht zu sein und zu unterscheiden. Gibt es noch jemanden, der gerecht ist in der Stadt oder sind es nur die Ruchlosen? Und genau da packt Abraham Gott in gewisser Weise und sagt, Moment, solltest du nicht eigentlich genau dieses Richteramt, das du hast, ausüben?
Das hast du klasse formuliert. Abraham packt Gott sozusagen bei seiner Gerechtigkeit, bei seiner Ehre und sagt, ja, guck mal, ich habe dich erfahren als der Gerechte, also erwarte ich doch auch, dass du so handelst. Das ist das Besondere an dem Text, das bewahrheitet sich ja auch daran. Nochmal, das ist kein Handel, sondern in den Antworten Gottes bewahrheitet sich, Gott ist nach diesem Standard gerecht und er wird die Stadt eben nicht niedergehen lassen, wenn sich darin noch Gerechte wirklich befinden. Und da ist eben der Punkt, glaube ich, wo der Schlüssel auch für den Text liegt. Der Fokus bei dem Gespräch, und wir haben es jetzt schon gemerkt bei unserer Diskussion, liegt sehr, sehr stark auf Abraham. In seinen Bitten wird Abraham immer mutiger. Aufgrund seiner Geschichte, seines Weges mit Gott, wird er immer mutiger und klagt im positiven Sinne Gott an und sagt, du bist doch gerecht. Guck mal, wie lässt sich hier Gerechtigkeit definieren? Und die Antwort ist am Ende, Gott sagt immer wieder, ja, ich bin gerecht. Und das letzte Wort ist dann, wenn ich da 10 Gerechte finde, werde ich Sodom und Gomorra nicht vernichten.
Abraham wagt sich irgendwie so Schritt für Schritt vor. Das finde ich ist irgendwie ganz schön und macht es aber auch immer so ein bisschen demütig. Also trotz der gemeinsamen Geschichte weiß er schon auch noch, die Größe Gottes richtig einzuschätzen. Trotz der Tatsache, dass sie gemeinsam schon so viel erlebt haben, Gott schon zu Gast war bei ihm und so weiter. Denn Abraham sagt immer wieder, ja, also ne, mein Herr zürne nicht, wenn ich noch einmal das Wort ergreife. Also wenn ich weiterrede, vielleicht finden sich dort nur. Also er macht das immer so ganz bescheiden, eben ja, demütig ist vielleicht wirklich das richtige Wort und sagt, ja, also jetzt sind wir schon so weit gekommen und trotzdem, lieber Gott, muss ich da an der Stelle nochmal dranbleiben und dich daran erinnern, wie du doch bist, dass du eben doch genauer hinguckst, wer hier eigentlich zu den Ruchlosen gehört und wer zu den Gerechten. Und so tastet er sich Schritt für Schritt nach vorne, bis am Ende dieser Erzählung am Sonntag Gott eben sagt, ja, also ich werde Sodom und Gomorra nicht vernichten, um der 10 willen, wenn ich sie finde.
Das spiegelt sich in diesem Text doch eine Gesprächssituation wider, die man sich selbst hineinfühlen möchte. Wer möchte nicht in seinem Gespräch mit Gott, in seinem Gebet, so mit Gott reden können? Abraham ist bemächtigt, in dieser Nähe uns aufgrund seines Weges mit Gottes so mit Gott reden zu können, sowohl demütig, aber auch klare Bitten aussprechend und, wie es vorher so schön gesagt wurde, Gott wirklich bei seiner Gerechtigkeit zu packen. Alle Dimensionen sind in diesem unglaublich persönlichen Gespräch grundgelegt. So möchte man mit Gott reden können.
So, und jetzt springen wir von dieser Steilvorlage direkt ins Evangelium. Wir sind auch hier weiter kontinuierlich im Text und jetzt im 11. Kapitel schließen also eigentlich nahtlos an die Erzählung von Maria und Martha am vergangenen Sonntag, aber mit einem großen Sprung. Die Einleitung ist eine, die wir kennen und damit auch die Situationsbeschreibung. Es heißt, Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Wir erleben, Jesus betet selbst und wir erleben seine Jünger, die, weil sie ja mitkriegen, dass Jesus häufiger schon mal betet, sagen, ach, hör mal, zeig uns doch auch, wie das geht. Und sie sagen auch, na ja, auch andere zeigen das ihren Schülern, wie das funktioniert. Ja? Also erstmal, guck mal, der Johannes macht das auch, dann zeig es uns doch auch, wie du das da machst, wenn du dich zurückziehst. Ganz simple Bitte am Anfang.
Ich finde das einen schönen Unterschied zum Matthäusevangelium. Auch da haben wir, es geht ja gleich auch unter anderem ums Vaterunser, diese Belehrung, wie man beten soll. Beim Lukas ist es nicht eingebettet in eine große Lehrrede, sondern bei Lukas passiert es auf dem Weg. Wo passiert es? In einem elementaren Lebensvollzug. Die Jünger sind mit Jesus auf dem Weg und sehen ihm auf dem Weg immer wieder durch das ganze Lukas-Evangelium beten. Sie sehen, dass der Weg Jesu vom Gebet begleitet ist. Und sie wissen, wie elementar das Gebet für die Gottesbeziehung ist. Und sie sehen wahrscheinlich die Nähe, die Jesus in seinem Gebet zu Gott findet. Und aus dieser Erfahrung heraus sagen sie dann zu ihm, ja, lehre uns doch genau das. Lehre uns diesen elementaren Lebensvollzug.
Du hast ja gerade gesagt, sie sehen, wie es ist, wenn Jesus betet. Wahrscheinlich sehen sie ja eher das Ergebnis oder nehmen das Ergebnis wahr. Sie sehen zwar, dass sich Jesus zurückzieht, aber sie werden wahrnehmen, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was sie motiviert, auch diese Frage zu stellen. Sie erleben, dass Jesus gestärkt zurückkommt. Wir werden ja im Lukas-Evangelium an verschiedenen Stellen entdecken, dass Jesus vor Entscheidungen an neuralgischen Punkten eben sich zurückzieht zum Gebet. Er hatte sich auch zurückgezogen, um die Jünger auszusenden. Das heißt, die erleben, Jesus zieht Kraft aus diesem Moment der Zwiesprache, wie auch immer der ja aussehen mag. Und sie wollen jetzt genau mit hineingeholt werden, eigentlich hineingeholt werden in diesen Kraftort, den sie an Jesus erleben. Und sie werden jetzt in einer Art und Weise mit hineingeholt, die sie wahrscheinlich selber nicht für möglich gehalten haben, denn Jesus lehrt sie eben das Vaterunser. Er sagt, wenn ihr betet, so sprecht Vater. Und damit ist eigentlich der Grundstock schon gelegt für das richtige Verständnis, um was es geht, wenn Jesus sich zurückzieht, um zu beten, und woher auch die Kraft stammt, die dann aus dem Gebet hervorgeht.
Diese Vateranrede, die wir auch schon im Alten Testament haben, gewinnt hier eine ganz neue Dimension. Jesus kann dieses Gebet beten. Es ist sein Gebet zum Vater, zu seinem Vater. Und wir werden hineingenommen in dieses Gebet. Und wir können auch zu Gott Vater sagen. Also zusammen mit Jesus wird uns das Gebet gelehrt. Wir können mit ihm beten. Und was ist dieses Gebet? Es ist eine Aneinanderreihung von Bitten.
Und wir bitten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir bitten tatsächlich darum, also wir bitten aus unserem Glauben heraus, wir bitten um das, was wir täglich brauchen, wir bitten um den Umgang, den richtigen Umgang untereinander, dass wir unsere Sünden erlassen bekommen, so wie aber auch wir darum bitten, die Bereitschaft zu haben, anderen Sünden zu vergeben. Wir bitten darum, dass Gottes Reich lebendig werde mitten unter uns. Also es ist wirklich so ein All-Over-Gebet, was ja auch eigentlich den Wert genau dieses Gebets für uns jeden Tag ausmacht, weil da irgendwie alle Dimensionen des Lebens drin sind. Das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu mir und das Verhältnis zum Nächsten.
Und diese Bitten sind eben nicht nur Worte, die an Gott gerichtet werden, sondern das finde ich ganz klasse. Sie verändern uns selbst auch, unsere Situation. Das wird für mich sehr, sehr deutlich in dieser Bitte in Vers 4. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen, da steht ein Präsens, wir erlassen jetzt in diesem Gebet mit wir erlassen die Sünden der anderen. Das heißt, wenn ich diese Bitte ausspreche, handle ich sozusagen selbst. Diese Bitte ändert etwas von meinem Verständnis, wie ich handle. Das hat einen direkten Rückschluss auf mich auch gleichzeitig. Ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ist gelebte Beziehung mit den Menschen und zu Gott.
Spannend ist irgendwie, dass das Vaterunser quasi mitgegeben wird den Jüngern. Das ist das, die Antwort Jesu auf deren Frage, Herr, lehre uns beten. Und dann scheint es aber doch Jesus notwendig zu sein, den Jüngern noch ein bisschen mehr mitzugeben. Denn der Text, das war nur ein Drittel des Textes, auf den wir bisher geguckt haben, der größte Teil kommt jetzt. Er sagt dann nämlich zu ihnen und erläutert damit, was eigentlich das Gebet oder wie das Gebet einzuordnen ist. Er sagt nämlich, also wenn einer von euch einen Freund hat und der geht zu ihm und sagt irgendwie, leih mir was und so weiter und so fort, Glaubt ihr etwa, der würde euch nicht das geben, was ihr braucht? Ja? Das ist schön in Vers 8 beschrieben. Da heißt es dann, also wenn derjenige, der um etwas gebeten wird, schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Das heißt, das eine ist eine Verhältnisbestimmung, weswegen der Bitte entsprochen wird. Und das andere ist, weil man nicht locker lässt zu bitten. Das ist so ein bisschen das, was wir beim Abraham ja auch erlebt haben, einfach dran zu bleiben an Gott.
Eben nicht loszulassen an der erfahrenen Nähe. Deshalb ist das Bild des Freundes ja auch so schön gewählt. Man könnte genauso sagen nach dieser Belehrung, wie man beten soll, oh, darf ich ein Gebet, das so voller Bitten ist, aussprechen zu Gott? Müsste ich nicht, wie altorientalisch üblich, erstmal vorher einen großen Lobeshymnus auf Gott sprechen und dann am Ende noch meine Bitte hinzufügen als Anhang, weil es doch eigentlich um den Lobpreis geht und nicht um die Bitte. Und Jesus macht direkt deutlich mit diesem Bild, diese Bitten sprecht ihr aus wie ein Freund zum anderen. Da drückt sich Nähe aus, da kann man auch hartnäckig dranbleiben. Und glaubt mir, ihr habt doch diese Erfahrung. Enge Freunde helfen euch, die sind bei euch da. Und nachher ist dasselbe Bild dann nochmal weitergesponnen, diesem klasse Idee. Ja, nicht nur ein Freund, sondern wirklich ein Vater. Überlegt doch mal, ein positiver Vater in dieser Welt, der erfüllt doch die Bitten, der gibt dem Kind das, was es braucht. Und jetzt habt ihr einen himmlischen Vater. Natürlich gibt er euch das, was ihr braucht. Natürlich erhört er euch die Bitte.
Vielleicht nehmen wir den Vers 9 dazu, weil da wird das ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Das heißt hier, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das heißt also, bitten, suchen, anklopfen, das sind eigentlich die Haltungen, die wir vor Gott tragen dürfen. Wir dürfen beharrlich sein, wir dürfen unsere Themen des Alltags vor ihn tragen und wir dürfen darauf hoffen, ja sogar wir dürfen gewiss sein, dass wir von ihm eine Antwort bekommen. Und wie die Antwort dann aussieht, das sagt uns das Ende des Textes.
Beziehungsweise, ich finde das sehr, sehr schön, das möchte ich noch kurz nach hinzufügen zu dem, was du gesagt hast zu Vers 9. Es sagt doch sehr, sehr deutlich, lasst Gott nicht in Ruhe, bleibt mit Gott auf dem Weg und bleibt in dieser Nähe. Sagen, hämmert mit euren Bitten immer wieder bei Gott an, klopft an und bleibt dran. Und dann am Ende wird uns aber auch noch gesagt, das heißt jetzt aber nicht, dass jeder eurer kleinen Wünsche, die ihr im Alltag habt, unbedingt erfüllt wird. Aber der größte Wunsch, den ihr haben könnt, die größte Bitte, die wird euch erfüllt. Denn der Gott im Himmel wird denen, die bitten, den Heiligen Geist geben. Und das ist ja wieder ein Symbol für Nähe und gemeinsam mit Gott auf dem Weg zu sein.
Und es ist irgendwie das Übertreffende Gottes, was da drin zum Ausdruck kommt. Das heißt ja, wenn nun ihr, die ja böse seid, das meint nicht grundsätzlich böse, sondern wenn nun ihr, die ja auch mal fehlliegt in euren Einschätzungen etc., wenn also auch ihr mit all euren Fehlern doch immer darauf bedacht seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, ja, das ist doch so, das tun wir doch so, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und wir haben ja gesagt, schon beim Abraham, es geht um eine Verhältnisbestimmung, die erst möglich macht, dass dieses Bitten miteinander so funktioniert. Auch hier, es ist die Verhältnisbestimmung, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, dass wir uns an Gott als den Vater wenden dürfen, weil wir durch unsere Beziehung mit Jesus Christus hineingenommen werden in diese Vater-Sohnschaft, die Gotteskindschaft ganz ausleben dürfen und eben deswegen wissen, dass der Vater im Himmel uns seinen Geist gibt, wenn wir darum bitten.
Ich hatte es eben ja schon einmal angedeutet bei diesem Evangeliumsauszug, den wir da am Sonntag hören. Besonders faszinierend ist für mich eben diese Idee, dass ja in dem Vater unser Gebet wir zusammen mit Jesus beten können, direkt in sein Gebet hineingenommen werden. Und jetzt gehen wir theologisch einen großen Schritt noch weiter in diese Nähe zu Gott hinein, in diese Nähe zu Jesus und mit Jesus hinein, wenn wir in die zweite Lesung springen. Vielleicht springen wir auch einfach direkt in den Text und dann wird vielleicht deutlich, was ich mit dieser Nähe meine, diesem theologisch großen Sprung, den wir machen. Die zweite Lesung ist wieder aus dem Kolosserbrief und da der zweite Teil von Vers 13 lautet folgendermaßen: Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben.
Dieses zweite Kapitel oder dieser Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefes erzählt uns viel über die Verhältnisbestimmung zwischen uns und Jesus Christus und in der Folge auch über unsere Verhältnisbestimmung zu Gott. Hier heißt es eben, Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und alle Sünden vergeben. Das heißt, es ist eine große Zusage. Und diese große Zusage der Vergebung der Sünden ist geknüpft daran, dass wir durch unseren Glauben, weil wir uns festmachen an Jesus Christus, tatsächlich eben auch dieses Leben, das Gott ja Jesus Christus schenkt in der Auferweckung, weil er eben nicht im Tode bleibt, uns auch als Verheißung mitgibt. Und so steigt der Text am Sonntag auch ein. Das heißt nämlich, mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben und mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Das klingt so ein bisschen der Römerbrief an, den wir auch in der Osternacht lesen. Diese Grundidee, die Taufe lässt uns tief eintauchen in dieses Todesgeschehen und eben wieder hochgeholt werden der Taufe, wird eben dieses neue Leben, die Auferweckung von den Toten sichtbar, erlebbar. Und das ist das Zeichen, was uns so sehr mit Christus verbindet, dass damit auch die Zusage und Nähe Gottes auf uns übergeht.
Das macht dieser Vers 12 wirklich klasse. Mit Christus, mit ihm. Das zeigt direkt diese Nähe. Unser Leben ist im Zusammenhang mit Christus zu denken. Und was bringen wir mit? Eben den Glauben an Christus. Diesen Glauben, der sich auch in dieser Nähe ausgedrückt hat bei Abraham. Dieses Gesprächssuchende, dieses mit Gott seinen Weg zu gehen. Und was die Jünger auch erfahren haben, was sie gesehen haben bei Jesus, der gebetet hat, der seinen Weg mit seinem Vater gegangen ist. Und wo Jesus sie lehrt, eben diesen Weg im Gebet auch mit dem Vater zu gehen. Es läuft alles immer wieder zusammen auf dieses mit Christus, im Glauben an diesen Christus und, wie es der Kolosserbrief formuliert, an die Kraft Gottes oder bei Abraham an die Gerechtigkeit Gottes.
Vielleicht passt hier ganz schön mein Vers auch hin, den ich für diese Woche mitnehmen möchte. Es ist relativ banal, aber es ist der Herr lehre uns beten Aufruf oder diese Bitte, die die Jünger ganz am Anfang hier in Lukas 11 an Jesus richten. Weil da drin zum Ausdruck kommt, Herr lehre uns beten. Wir haben erlebt, dass dir das was bringt. Ja? Wir haben erlebt, dass du aus dieser Situation, in der du dich nochmal ganz zurückziehst und deine Beziehung zu Gott intensivierst, in Worte bringst vielleicht auch nochmal oder in Stille bringst, dass daraus etwas für dich hervorgeht, was dich für Entscheidungen fähig macht, was dir Kraft gibt, was dir auch hilft, vielleicht herausfordernde Situationen zu meistern. Das möchten wir auch haben. Und ich finde, darin steckt eben auch, dass wir auch immer wieder selbst Vorbild im Beten sein müssen für die Kinder, für aber auch andere Menschen in der Gemeinde, dass eben auch durch unser Gebet, durch unsere Haltung, durch ja, die Zeit, die wir auch dann vielleicht in Stille oder im innerlichen Sprechen mit Gott verbringen, dass das auch andere motiviert und stärkt, selber das Gebet zu suchen, so wie wir das hier im Evangelium sehen.
Mich fasziniert sehr allgemein an der Bibel immer, wenn ein Text zweimal vorkommt. Und am Sonntag hören wir also das Vaterunser in der Form des Lukas-Evangeliums. Und da merkt man es ja. Ich sage, man hört das Vaterunser und dann hören wir am Sonntag aber einen anderen Einstieg. Da steht nicht Vaterunser, geheiligt sei dein Name, sondern Vater, geheiligt werde dein Name. Eine kleine Änderung. Und das finde ich so bemerkenswert, weil das Vaterunser ist doch wirklich durch die Kirchengeschichte in dieses Grundgebet für uns alle geworden. Die Art des Gebetes schlechthin. Und hier merken wir dann, dass ein Gebet, an dem arbeiteten die frühen Christen, da gab es verschiedene Versionen. Da wurden Worte vielleicht gestrichen hinzugefügt. Da wurde gesucht, wie man es gut formuliert. Und bei Lukas ist entscheidend, da ist es Vater, da ist die direkte Ich-Du-Beziehung erstmal ausgerückt. Das Wir taucht dann erst im weiteren Verlauf auf. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und ich finde, das ist fast eine geistliche Übung, die sich da am Sonntag anbietet, das Vaterunser mal anders zu beten, eben nach der Lukas-Version zu beten und zu sagen, selbst fein zu stellen, okay, wo ist dieses Gebet, in welcher Formulierung ist dieses Gebet dann auch wirklich meins? Wo finde ich mich da wieder? Wie ist es für mich, wenn ich das Gebet anfange mit Vater unser? Wie ist es für mich, wenn ich das Gebet anfange mit Vater? Anders mal zu formulieren und trotzdem in denselben Bahnen der langen Tradition dieses Gebetes zu sein, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und das werde ich am Sonntag versuchen.
Herzliche Einladung, jetzt wie immer noch in den Shownotes auf unsere Kommentierung zu gucken und auch da noch weitere Nuancen der Texte zu entdecken.
Viel Freude beim Bibelentdecken.